Meine Damen und Herren, im Programm wird am Anfang der elementare Zusammenhang von Bindung und Bildung, von Beziehung und Erziehung aufgemacht. Ich will das für meinen Vortrag zuspitzen und sagen, wir brauchen vor allem Beziehung, dann ergibt sich Erziehung von selbst. Das heißt, es geht für die Entwicklung von Kindern von Anfang an um die Qualität von Beziehung. Und wir brauchen vor allen Dingen Bindung, dann ergibt sich auch Bildung fast wie von selbst, weil es ein ganz natürliches psychosoziales Grundbedürfnis des Menschen gibt, sich zu bilden. Und wenn die Bindung stimmt, wenn die Basis stimmt, dann wird jeder Mensch sich freiwillig und gerne bilden. Das ergibt den erheblichen Unterschied, ob man Bildung aus sich heraus begleitet durch Beziehung oder ob der Mensch von außen gebildet werden soll auf irgendwelche Ziele hin. Ich bin Psychotherapeut, Psychoanalytiker. Ich habe 30 Jahre eine Klinik für Psychotherapie geleitet und ich habe mein berufliches Leben im Grunde Menschen begleitet, die ein Leben lang gegen die Folgen entfremdender Erziehung und aufgezwungener Bildung zu kämpfen haben. Im Grunde genommen, wenn wir vom Geheimnis der Bildung sprechen, dann würde ich das Geheimnis als gelüftet erklären, wenn wir uns auf Beziehung und Bindung konzentrieren. Die Alternative zu der Gesellschaftskrise, in der wir uns befinden, das Ende des real existierenden Kapitalismus, würde ich überschreiben als neue Gesellschaftsorientierung, eine Kultur, eine Gesellschaft der Beziehungs- und Bindungskultur als Alternative zu der bestehenden Gesellschaft. Ich will das im Näheren mit einigen Stichworten erläutern. Die Basis meiner klinischen Erfahrung und meiner theoretischen Orientierung sind drei Säulen, die ich hier nur erwähne. Natürlich die Psychoanalyse, die Tiefenpsychologie mit der seit über 100 Jahren erforschten Bedeutung der frühkindlichen Entwicklungspsychologie. Als zweites die Erkenntnisse der Säuglings- und Kleinkindforschung mit dem wesentlichen Ergebnis, wenn man es auf eine Formel bringen mag, dann heißt es, das Kind von Anfang an als ein Subjekt von Beziehung. Und damit war die ehemalige jahrhundertealte Eltern-Kind- oder Erwachsenen-Kind-Beziehung von Subjekt-Objekt, das Kind als Objekt der Erziehung, hinfällig geworden. Und wir müssen von da an zur Kenntnis nehmen, von Anfang an gibt es eine Subjekt-Subjekt-Beziehung zwischen Erwachsenen und Kindern, zwischen Eltern und Kindern. Und schließlich die Hirnforschung, die Neurobiologie, die uns nun auch bestätigt hat darin, dass die ersten Beziehungserfahrungen, es war vorhin auch die Diskussion immer wieder die Bedeutung der ersten drei Jahre oder nicht, die ersten drei Jahre bleiben bedeutend, weil dort auch neuronal die Beziehungserfahrungen abgebildet werden. Das heißt, die Ausbildung der neuronalen Vernetzungen hat etwas mit der Qualität der ersten Beziehungen zu tun und zwar prägend für das ganze Leben. Deshalb sprechen die Hirnforscher auch von den sogenannten Autobahnen von Erfahrungen, die ein Leben lang den Menschen weiterhin beeinflussen. Es darf also auf der Grundlage dieser drei Wissenschaften als sicher gelten, dass die ersten Beziehungserfahrungen für das Schicksal der Einzelpersönlichkeit von Bedeutung sind und natürlich dann aber auch für Gesellschaftsentwicklungen. Ich bin 1943 geboren. Ich habe noch den Nationalsozialismus als Kleinkind mitgemacht. Ich bin dann aus dem Sudetenland vertrieben worden. Ich bin in Sachsen in der DDR aufgewachsen. Ich habe also die Erfahrungen und die Folgen von Nationalsozialismus, von real existierendem Sozialismus und jetzt von real existierendem Kapitalismus zur Kenntnis zu nehmen und habe mich schon immer gefragt in meiner ganzen Auseinandersetzung mit Autoritäten, wie kann es sein, dass ein ganzes Volk begeistert in den Krieg zieht? Wie kann es sein, dass die Mehrzahl der Deutschen einem Rassenwahn verfallen sind? Wie kann es sein, sein, dass die Mehrzahl der Deutschen, der Ostdeutschen, einem neuen totalitären System huldigen und zu 99% zur Wahl gehen? Wie kann es sein, dass wir alle die Umweltzerstörung, die Finanzkrise zu verantworten haben? Es sind nicht die da oben, sondern wir sind die Gierigen. Wir sind die auch Gestörten, die sozusagen dieses System süchtig unterhalten. Und deshalb sehe ich auf dieser Ebene keinen allzu großen Unterschied, auch wenn der Vergleich sich natürlich verbietet. Im Grunde genommen fordert diese Perspektive, dass das spätere Verhalten im Sinne eines Wiederholungszwanges, einer Reinszenierung früher Erfahrungen verstanden werden muss, eine völlig andere Weltsicht. Wir können uns nicht mehr herausreden, es sind die, die uns verführen. Es ist nicht die Obrigkeit, sondern es ist auch nicht der böse Partner, der schlechte Nachbar, der unser Leben das schwer macht, sondern wir sind es. Wir sind die Umweltverschmutzung. Wir sind die Gierigen. Wir sind diejenigen, die atomar aufrüsten. Das sind alles externalisierte, psychosoziale Abbildungen unserer tiefen psychosozialen Realität aus unserer Frühgeschichte. Die politische Wende in der DDR hat uns Psychotherapeuten im Grunde genommen eine Sicht wie an einem großen kollektiven Labor eröffnet. Wir hatten zu DDR-Zeiten psychische Probleme, die ich heute als Störung auf dem neurotischen Niveau verstehe, also das, was Freud die ödipalen Störungen genannt hatte, die ich zwar in dem klassischen Sinne in Frage stelle, das gehört aber nicht hierher. Das heißt, es sind Probleme gewesen von Menschen, die mit autoritären Verhältnissen zu tun hatten. Autoritäre Eltern, autoritäre Kindererziehung, autoritäre Schulen, autoritäres Staatssystem. Die Frühstörungen, das, wovon ich jetzt im Weiteren sprechen will, waren zu DDR-Zeiten klinisch keine besondere Relevanz. Man kann sagen, dass die Enge des Systems, die Repression des Systems, so viel Halt gegeben hat, paradoxerweise, dass die früh gestörten Strukturdefizite gar nicht aufgefallen sind. Und dazu kommt die allgegenwärtige Fürsorge, wenn auch autoritär, des Staates, dass die strukturschwachen Menschen im Grunde genommen ihren Halt, ihre Orientierung hatten. Mit der Wende haben wir massenhaft mit den Folgen von Frühstörungen zu tun gehabt. Und von daher war es für uns mussten wir eine neue Perspektive eröffnen, zu verstehen, was plötzlich mit den Menschen los war, die, nachdem sie gerade noch auf der Straße demonstriert hatten und Freiheit ersehnt hatten, nun zutiefst verunsichert waren, Ängste entwickelten, Paniken, depressive Zustände, psychosomatische Symptome, zum Beispiel häufig im Bewegungsapparat. Die DDR hatte den Menschen verlangt, halt still. Und jetzt war plötzlich die Forderung, beweg dich, werde deines Glückes Schmied. Und dieser Konflikt, der in den Menschen aber abgelagert war, hat eben sehr viele Rücken- und Schulter- und Beingelenksbeschwerden gemacht. Und haben wir in der Folgezeit die Perspektive der Kindheit eingenommen. Was brauchen Kinder, um die sogenannten Frühstörungen, das, was in den ersten 3 Jahren passieren kann, nach welcher Qualität müssen wir forschen in unserer klinischen Arbeit? Ich habe dazu 6 Punkte herausgefunden, die ich dann unterteile in verantwortlich für die Mütterlichkeit und die Väterlichkeit, die ein Kind erfährt. Dabei will ich gleich vorausschicken, dass ich Mütterlichkeit und Väterlichkeit nicht an ein Geschlecht gebunden verstehe. Natürlich gibt es mütterliche Väter und väterliche Mütter und jeder Mensch und wir Psychotherapeuten sowieso müssten immer auch väterliche und mütterliche Eigenschaften haben. Aber aus der Perspektive des Kindes sind die Eigenschaften Mütterlichkeit und Väterlichkeit nicht weiter zu reduzieren. Es braucht beide unterschiedlichen Erfahrungen. Und Alleinerziehende sind deshalb besonders schwer dran, weil sie mütterlich und väterlich sein müssen, was natürlich in einer Person, ob Mutter oder Vater, oft sehr schwer zu vereinbaren ist. Deshalb haben Kinder von Alleinerziehenden dann natürlich auch häufig Defizite im Mütterlichen oder im Väterlichen oder beides. Die Fragen, die aus der Perspektive des Kindes für seine Entwicklung wichtig sind, zu den Mütterlichkeitsstörungen: Erstens, bin ich ein gewolltes Kind? Zweitens, bin ich ein wirklich geliebtes Kind? Das heißt, um meiner selbst willen geliebt? Und drittens, darf ich so sein, wie ich bin, wie ich mich entwickeln könnte? Oder muss ich Erwartungen erfüllen? Die drei weiteren Fragen, die auf die Väterlichkeitsprobleme hindeuten. Viertens, darf ich mich entfalten? Darf ich mich expandieren oder werde ich eingeschüchtert? Erfahre ich förderliche Begleitung, Unterstützung, Ermutigung? Und ganz wesentlich in unserer Gesellschaft praktisch als Wert verloren gegangen, werde ich in meiner Begrenzung akzeptiert? Wie gesagt, die ersten drei Fragen weisen auf die Mütterlichkeit, die letzten drei auf die Väterlichkeit hin. Man kann auch den Unterschied zwischen mütterlich und väterlich so verstehen, dass die Mutter mit ihrer, oder das Mütterliche, mit ihren Eigenschaften zuzuhören, einzufühlen, empathisch zu sein, zu gewähren, zu verstehen, Gefühle zuzulassen, dass diese Eigenschaften am Anfang des Lebens Bindung, Identität und Selbstwert in der Folge zu verantworten haben. Der Vater und das Väterliche, die andere Person, die dazukommt, hat die Aufgabe, diese Bindung zwischen dem Mütterlichen und dem Kind zu erweitern, was wir Triangulierung nennen. Im Grunde genommen ist der Vater derjenige, der dem Kind hilft, von der Mutter wegzukommen. Sonst könnte das Kind ein Leben lang sozusagen in der guten Versorgung der Mutter bleiben und wenn es eine schlechte Versorgung hat, umso mehr, weil es immer noch etwas heraushaben will. Der Vater wäre der, der dem Kind, das Kind verlockt, komm mit mir, ich führe dich in die Welt, aus der Dyade in die Welt hinaus. Eine Gruppe hat das mal in ihrer Arbeit so formuliert, von der Mutter zum Vater zum Ich in der Welt. Es gibt auch ein banales Bild, das ich gerne Eltern anbiete, dass das Mütterliche und das Väterliche wie Schiff und Hafen, ne, der Hafen, das Mütterliche, das Schiff, das Väterliche und nur zusammen ergibt sich eine gute Seefahrt, nur wenn das funktioniert. Und das ist ein symbolisches Bild für die Entwicklung des Kindes. Ich habe in der weiteren Erforschung der Störung dieser genannten drei Fragen auch drei unterschiedliche Mütterlichkeitsstörungen und drei unterschiedliche Väterlichkeitsstörungen herausgefunden, die typisch sind oder immer wieder vorkommen. Die Mütterlichkeitsstörungen sind Mutterbedrohung, Muttermangel und Muttervergiftung. Gemeint ist damit die Einstellung, wenn ich jetzt die reale Mutter nehme, die Einstellung der Mutter zum Kind bei Mutterbedrohung, ich will dich nicht. Du sollst nicht sein, mein Kind, du sollst nicht leben, also das ungewollte Kind, das vielleicht sogar Abtreibungsfantasien oder Versuche überlebt hat. Also ein Kind, das im Grunde genommen die erste Erfahrung der Beziehung ist, um seine Daseinsberechtigung zu kämpfen hat. Und natürlich, wenn ich jetzt als Therapeut denke, geht es um die Folgen einer solchen Erfahrung. Es ist klar, dass ein Mensch mit einer frühen Mutterbedrohung sich ein Leben lang auch als bedrohter Mensch erlebt, als ein Mensch, der nicht wirklich berechtigt ist, der die Welt als böse, als feindselig, als bedrohlich erlebt. Wenn Sie nach einer prominenten Persönlichkeit fragen, dann wäre das für mich der ehemalige Präsident W. Bush, der eine innere Bedrohung sozusagen in Weltpolitik verwandelt hat und sozusagen seine Paranoia in die Welt gebracht hat. Menschen mit dieser Problematik haben natürlich auch extreme Näheangst, Liebesangst, wo man wirklich sagen kann, Angst vor Liebe und vor Frieden ist das, was sie am meisten kennzeichnet. In der klinischen Ausformung sind das für uns die Borderline-Störungen. Muttermangel ist eine Einstellung der Mutter zum Kind. Mein Kind, ist in Ordnung, ich will dich. Aber ich habe wenig Liebe, wenig Zeit für dich. Ich bin mit mir, mit meinen Problemen beschäftigt, mit meiner Arbeit, mit meiner sozialen Sicherung. Ich habe wenig zur Verfügung, dir als Mutter zu geben. Das Kind, die Tragik für das Kind ist, das Kind wird sich immer als nicht liebenswert erleben. Ein Kind, und je kleiner umso mehr, wird nicht erkennen können, dass es die Mutter ist, die Liebesprobleme hat, sondern es wird sich selbst als nicht okay erleben und alles tun, um doch noch Mutters Liebe zu bekommen. Das heißt, damit werden, man muss einer Gesellschaft nur den Kindern ordentlich Muttermangel verpassen, dann wird man die in der Folge eine Leistungsgesellschaft haben, weil alle denken, sie könnten sich durch Leistung Liebe verdienen noch und am Ende kann Geld herauskommen, kann Prestige, Ansehen, Besitz, aber nicht keine wirkliche innere Befriedigung. So entstehen die Leistungsmenschen, die narzisstischen Menschen, die in einem größeren Selbst leben, die Macht, Geltung und Besitz sozusagen für den Mangel an erfahrener Liebe eintauschen wollen. Am Ende auch die Basis jeder Suchtentwicklung, jeder gierigen Haltung, weil man ja etwas sucht, um Liebe zu bekommen, was aber nicht mehr zu haben ist. Das ist eine der tragischsten und schwierigsten Stellen in der Therapie, wenn wir Menschen beibringen müssen, das, was du suchst, ist schon immer verloren. Es gibt, auch wenn eine heutige Liebe in der Beziehung, in einer Freundschaft, in einer Partnerschaft möglich ist, wird es nie mehr dieses Defizit aus der Frühgeschichte erfüllen können. Und die Tragik ist, je besser die heutige Beziehung sein kann, die man sucht in Liebe, desto mehr wird man an das Defizit der Frühgeschichte erinnert werden. Und bevor man sich einer liebenden Beziehung erfreuen kann, wird man erst in den Mangelschmerz seiner frühen Erfahrungen kommen müssen, sonst kann man die heutige positive Erfahrung gar nicht genießen. Muttervergiftung meint eine Einstellung des der Mutter zum Kind. Ich mag dich, ich habe dich auch gerne, aber nur solange du so bist und dich entwickelst, wie ich dich haben will und wie ich dich brauche. Das Kind wird also nicht um seiner selbst willen geliebt, sondern erfährt am Anfang, ich darf nicht auf mich und meine Entwicklungsmöglichkeiten achten, sondern muss herausfinden, was der Mutter gefällt, damit ich das möglichst gut erfülle. Denn wenn das gelingt, werde ich von ihr auch sehr positiv gesehen und bestätigt. Das heißt, von Anfang an wird der Mensch von sich selbst entfremdet, hat keine Ausbildung der Innen-, der Selbstwahrnehmung, sondern von Anfang an eine Ausbildung der Fremdwahrnehmung. Das sind die geborenen später Helferberufe, ja, die gelernt haben, immer abzuspüren, was der andere braucht, wie es dem geht. Der hat natürlich eine gute Einfühlung in den anderen, aber häufig auf Kosten der Einfühlung in sich selbst. Deshalb sind solche Menschen immer abhängig von den äußeren Angeboten. Deshalb wirkt Mode, auch perverse Mode, wenn man nur dran denkt, dass sich heute alles tätowieren lassen und so weiter und so weiter, weil man immer das machen muss, was andere, was alle machen, weil man gar nicht selbst erfahren konnte, was man selbst möchte. Und diese Menschen kommen in die Krise, wenn sie in ihrer Lebensentwicklung Situationen haben, wo sie entscheiden müssen, wer bin ich wirklich, was will ich? Solche Zäsuren in der Lebensentwicklung führen dann meistens in die Krise. Kurze Worte noch zu den Väterlichkeitsstörungen. Die teile ich ein in Vaterterror, Vaterflucht und Vatermissbrauch. Vaterterror ist gemeint, sind die Väter, die ihre Kinder als Konkurrenten erleben. Das heißt, die wissen gar nicht, wollen vielleicht auch gar nicht wissen, dass sie auf ihrer Partnerin sehr viel Mütterlichkeitssehnsucht übertragen haben und gut in der Beziehung leben. Aber wenn das Kind kommt, ist das Kind praktisch der Konkurrent um die Mütterlichkeit. Die Mutter wird sich jetzt dem Kind zuwenden müssen und der Vater bleibt sozusagen allein. Und er kommt jetzt in die Krise, wird aber in der Regel nicht sein Mütterlichkeitsdefizit erkennen, sondern das Kind als bedrohlich, als Konkurrent um die Mutter erleben und wird das Kind deshalb einschüchtern, hemmen. Es wird sich nicht entfalten dürfen. Im Grunde genommen ist das eine Quelle der späteren Untertanen und Mitläufer. Vaterflucht meint die Einstellung des Vaters, Kinder, Familie ist mir nicht so wichtig, ich habe die großen Dinge in der Welt zu gestalten, ich muss Vorträge halten, Bücher schreiben und so weiter. Immer weg von der Familie, immer weg von der Bindung, von der Beziehung. Das heißt, sie entziehen ihren Kindern auch die väterliche, dieses hinaus in die Welt, also im besten Sinne Leistung, Verantwortung, Pflicht, Ordnung, Struktur, all das, was auch zu einem normalen Leben gehört, was von dem Vater kommen müsste. Kinder mit diesem Schicksal bleiben im Hotel Mama. Sie bleiben eben ohne Leistungsehrgeiz. Sie erleben Erfolg und Anstrengung überhaupt als lästig. Sie können auch an guter Leistung und Erfolg nichts Lustbetontes erleben, weil sie diese frühe Erfahrung durch den fehlenden Vater nicht gemacht haben und verbleiben in einer Versorgungsmentalität. Etwas, was wir zu DDR-Zeiten dann nach der Wende sehr häufig zu erfahren hatten. Und schließlich der Vatermissbrauch. Das sind die Väter, die vielleicht ihre Begrenzung, ihre Sterblichkeit nicht wirklich akzeptieren können und in ihren Kindern die einzige Hoffnung sehen, doch noch etwas Unsterbliches erleben zu können. Und deshalb die Kinder striezen, sie fordern, sie müssten Höchstleistung bringen. Also sind die Trainer ihrer Kinder, die Kinder zu Siegern machen wollen. Sie müssen die Besten sein, hohen Ehrgeiz entwickeln. Also im Grunde die Väter, die aus den Männern die Machos und aus den Frauen die Emanzen machen, die keine Begrenzung akzeptieren. Und schon eine 2 in der Schule, bei einem Wettkampf, der 2. Platz löst schon Tränen aus, weil das nicht mehr genug ist. Nun, wenn wir diese Perspektive eröffnen, dann ist klar, dass wir für die Heranbildung von Kindern vor allen Dingen die Qualität der Gesellschaft nach mütterlichen und väterlichen Eigenschaften. Natürlich für die realen Eltern, aber auch man kann auch gesellschaftliche Strukturen nach mütterlichen und väterlichen Qualitäten untersuchen. Also zum Beispiel ist Marktwirtschaft für mich die kollektive Ausgestaltung von Muttermissbrauch. Das heißt, die Menschen in der Marktwirtschaft sind Muttervergiftung. Die Menschen in der Marktwirtschaft sind als Kunden, als Klienten sehr gern gemocht, solange sie kaufen, solange sie bezahlen können, solange sie die Erwartungen, die der Markt an sie richtet, gemäß ihrer mütterlichen Erfahrung auch erfüllen. Und wenn sie das nicht mehr wollen oder nicht mehr können, sind sie keine gemochten Menschen mehr. Dann, ich habe noch 5 Minuten, dann fallen sie herunter. Deshalb ist es auch wichtig, auch für die Eltern, die ihre Fähigkeiten nach Mütterlichkeit und Väterlichkeit auch in der Absprache, wie sie in einer Paarbeziehung auch die unterschiedlichen Funktionen ausfüllen, dass man sie, dass man ihnen das zeigt, dass man ihnen das vermittelt. Weil wir wissen, nicht das, was zum Beispiel in der Erziehung, die ich ja eben zugunsten der Beziehung vernachlässigen möchte, wenn man nämlich in der Erziehung alles das glaubt, was man gut und richtig machen könne, wissen wir aus unserer Erfahrung, das ist bei weitem nicht das Gute und Beste, was beim Kind ankommt. Beim Kind kommt nämlich nicht das an, was die Eltern oder Lehrer vermitteln, sondern ihre Einstellung, um nur einige Beispiele zu nennen. Eltern, die selbst eine Mutterbedrohung in sich haben, werden sich auch durch die Vitalität ihres Kindes bedroht fühlen und deshalb alles tun, auch unbewusst, um das Kind wieder ebenso bedrohlich einzuschüchtern, wie sie es selbst in sich tragen. Denn wenn das nicht so wäre, müssten sie durch die Lebendigkeit ihres Kindes ihre eigene schmerzvolle, frühe, bedrohliche Geschichte erleben und würden in Schmerz geraten und das wird ohne Therapie für die meisten nicht möglich sein. Das kann man jetzt, diese Eigenschaften kann man bei allen Eltern, bei allen Erziehern wieder erforschen. Was tragen sie selbst an elterlichen, an mütterlichen und väterlichen Erfahrungen, weil sie das, ob sie es wollen oder nicht, auf ihre Kinder übertragen, egal was sie tun, egal was sie behaupten. Das Schlimmste, was wir immer wieder erleben, ist, wenn Eltern ihre Kinder formal, materiell versorgen und dann auch noch sagen, mache ich alles nur aus Liebe und es stimmt nicht, es kommt beim Kind nicht an. Dass die Kinder sind schlimmer dran, weil sie verwirrt werden zwischen den Doppelbotschaften, als wenn Kinder real mitkriegen, das sind schlechte Eltern, das sind böse Eltern, da muss ich mich abgrenzen, als die, die so tun, als würden sie ihre Kinder aus ihrer eigenen Störung und Behinderung, aus ihren Defiziten lieben können, die also oft auch leider von ihrer Problematik nichts wissen. Ich komme zum Schluss, indem ich sage, wenn wir die ganzen Probleme unserer Gesellschaft, die wir im Moment erleben und erleiden und auch lösen sollten, woran ich aber nicht sehr glaube, dann kann man viele dieser zentralen Probleme auf die eben genannten frühen Folgen von Mütterlichkeits- und Väterlichkeitsstörungen zurückführen. Dann wird nämlich klar, dass wir in einer Welt leben, wo wir unsere Gefühle unterdrücken müssen, unsere Gefühlswelt vernachlässigen müssen, weil wir sonst, wenn wir unseren Gefühlen freien Lauf, unseren echten Gefühlen freien Lauf geben, wir mit den Erfahrungen unserer Frühgeschichte konfrontiert wären. Und die ist ängstigend, bedrohlich, schmerzlich und traurig. Dass wir Erziehung vernachlässigen können, wenn wir Beziehung gut hinkriegen. Dass wir die Bindung über die Bildung stellen müssen, dann wird auch klar, weshalb vielen von uns die Empathie so schwerfällt und wir lieber in der Konkurrenz leben, weil Empathie heißt Einfühlung in den anderen, heißt aber auf der Basis der Einfühlung in mich selbst. Und wenn ich frühe Störungen habe, fühle ich mich nicht gern und freiwillig ein, weil es zu schlimm ist. Also habe ich auch keine Empathie für den anderen. Eine narzisstisch geprägte Persönlichkeit. 80% der lebenden bundesdeutschen Bürger hat keine Empathie für andere, leben lieber in der Konkurrenz, weil sie, wenn sie Empathie hätten, sich selbst in ihrer Problematik erleben müssten. Und deshalb machen wir lieber in einer Fehlentwicklung der Gesellschaft mit, wo wir wissen, wir ruinieren uns, wir zerstören uns, wir zerstören unsere Bindung, unsere Zukunft. Wir wissen das, sind aber nicht in der Lage, aufgrund dieser Empathiefähigkeit, mangelnden Fähigkeit, dass wir das auch verändern können. Und deshalb ist mein Plädoyer, dass wir auch die Beziehungsfähigkeit und die Bindungsfähigkeit von Eltern und Lehrern in den Mittelpunkt stellen, denn dann haben sie auch eine andere Einstellung zu ihren Kindern und damit auch für die Entwicklung unserer Gesellschaft. Schönen Dank.